Jetzt mal unter uns. Der Podcast der ZFK. Stefan Grützmacher, Sie sind vorübergehend, so müssen wir das bei Ihnen ja sagen, weil es feststeht, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Osnabrück. Und man sagt ja eigentlich so, zu oft den Job wechseln ist nicht gut für den Lebenslauf und auch sonst nicht. Aber Sie haben einen Beruf daraus gemacht, regelmäßig zu wechseln und sind Interimsmanager geworden. Wie gut funktioniert das für Sie?
Das funktioniert sehr gut für mich. Ich habe mich 2015 im zarten Alter von 50 Jahren, als ich bei der GASAG ausgeschieden bin, nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, nicht mehr in einen normalen Vorstands- oder Geschäftsführungsjob reinzugehen, sondern sowohl zu beraten, als auch einfach meine Erfahrungen zu teilen, als dann auch mehr zufällig in dieses Interim-Genre zu kommen. Und ich möchte nichts anderes mehr machen.
Sie haben vor einem halben Jahr begonnen, Anfang Mai. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das war eine sehr schwierige Situation damals, richtig?
Ja, natürlich. Also die Stadtwerke Osnabrück waren das erste mittelgroße Stadtwerk, was Probleme, wirtschaftliche Probleme im Geschäftsjahr 2021 berichtet hat. Sicher Vorbote für viele andere, die ja gerade auch sowohl mit 21 als auch mit 22 jetzt Probleme haben. Und das ging, wie es eigentlich immer bei diesen Interim-Jobs ist, sehr, sehr schnell. Die Krise war da und es wurde jemand gesucht, der hilft, Transparenz reinzubringen und Lösungswege zu finden, wie man aus der Krise wieder rauskommt.
Jetzt sagen Sie, das kann anderen auch passieren. Ja, das hoffen natürlich alle, die uns zuhören, nicht, dass es Ihnen passiert. Aber auch wenn viele in der Branche das sicherlich verfolgt haben, 2020 noch ungefähr 3 Millionen Gewinn und 2021 dann fast 17 Millionen Euro Verlust. Das ist ja schon eine enorme Achterbahn. Können Sie in wenigen Worten sagen, wie kann so etwas passieren?
Das kann dadurch passieren, dass zum einen die Stadtwerke Osnabrück wie viele andere Stadtwerke auch sehr breit aufgestellt sind und strukturell defizitäre Bereiche haben, wie den Verkehr, wie die Bäder, die in der Vergangenheit immer so gerade querfinanziert werden konnten aus dem Energiegeschäft. Das hat im Jahr 2021 nicht mehr funktioniert, vor allem deswegen, weil ab Sommer 2021 die Preise verrückt gespielt haben und da dann hier in Osnabrück unsere Systeme, unsere Prozesse im Energiehandel, im Portfolio-Management nicht state of the art waren. Die waren nicht vorbereitet auf diese starken Schwankungen an den Energiemärkten.
Nun hat Osnabrück auch seit einem Jahr, da war Kommunalwahl in Niedersachsen, eine neue Oberbürgermeisterin und bei der haben sie sich per E-Mail beworben, stimmt das?
Das stimmt sogar. Ich habe das natürlich verfolgt ab Anfang, Mitte März, was hier passiert. Und aus dem Branchenumfeld habe ich dann auch gehört, oh, das könnte gegebenenfalls auch zu Veränderungen im Management führen. Und dann habe ich in der Tat eine E-Mail an oberbürgermeisterin@osnabrück.de geschickt.
Ja, nun muss man sagen, es gab dann noch vom Aufsichtsrat ein ordentliches Besetzungsverfahren. Richtig. Ich habe auch gelesen, es gab Gegenkandidaten und so. Nicht, dass man sich das jetzt zu einfach vorstellt.
Nein.
Aber die E-Mail war der Anfang. Nun kommen Sie hier an und es ist passiert. Es fehlen 17 Millionen. Was machen Sie denn dann? Wie gehen Sie denn da ran?
Ehrlicherweise an dem 5. Mai, das war mein erster Arbeitstag, nach der Vorstellung der gesamten Belegschaft, wir haben eine Belegschaftsversammlung gemacht, die Oberbürgermeisterin als Aufsichtsratsvorsitzende hat mich vorgestellt, ich habe mich selbst vorgestellt, war ich in meinen ersten inhaltlichen Terminen zuerst mit dem Finanzbereich zusammen und habe gefragt, wie sieht es mit der Liquidität aus, haben wir Geld in der Kasse, weil das ist ein ganz entscheidender Faktor, der entscheidet auf Tagesbasis, ob das Unternehmen weiter bestehen kann oder nicht. Ja, es war Geld da und es ist auch heute noch Geld da, das war schon mal gut und ist gut. Und dann habe ich mir direkt als nächstes das Team in Portfolio Management zusammengeholt, um zu verstehen, was ist hier ganz aktuell, wie ist die Situation hier? Und dann geht es in den ersten Wochen darum, zuerst mal sehr viel zuzuhören. Ich mache das standardmäßig so, dass ich dann mit der Führungsmannschaft, die direkt an den Vorstand berichtet, Termine mache in den ersten 2-3 Wochen, wo ich in 90 bis 120 Minuten nach einer mehr oder weniger festgelegten Struktur die Menschen kennenlerne, ihr Umfeld kennenlerne und sie auch danach frage, welche Themen sie gerade haben, wo es aus ihrer Sicht anders laufen könnte und insbesondere, wo ich gegebenenfalls auch helfen kann.
Wenn Sie vorhin gesagt haben, man muss das Portfolio überprüfen, Sie machen das volle Programm, Unternehmen Lebensqualität nennen Sie das, also es gibt Energie, Wasser, Mobilität, Freizeit, Wohnen. Führt eine Sanierung denn am Ende dazu, dass ein kommunales Unternehmen sich bestimmte Dinge nicht mehr leisten kann, an die eine Kommune sich aber gewöhnt hat?
Das muss im ersten die Stadt entscheiden, was will ich bezahlen, wenn es sich selbst nicht mehr finanziert. Und dieser Querverbund funktioniert so nicht mehr in dem Maße. Das ist keine Osnabrücker Besonderheit. Diese Frage stellt sich die Stadt gerade. Und dann muss man sich auch die Frage stellen, wollen wir es weiter in dieser Intensität? Natürlich wird es immer einen Verkehr, einen öffentlichen Nahverkehr in einer Stadt wie Osnabrück geben. Aber muss er zum Beispiel im 10-Minuten-Takt auf den Hauptlinien passieren oder gegebenenfalls auch in größeren Takten. Und das sind genau Fragen, die wir jetzt auch diskutieren mit der Politik. Der Vorteil einer solchen Krise ist, man muss darüber diskutieren. Es gibt keine Wahl. Solange ich darüber diskutieren kann, wird nicht diskutiert. Aber die Krise öffnet ja auch viele Augen und gibt auch Chancen, Dinge anders zu machen.
Es wird ja seit mindestens 10 Jahren auch von großen Beratern zum Beispiel gesagt, das geht auf Dauer nicht so weiter. Viele Stadtwerke werden es auf Dauer nicht schaffen. Die Eigenkapitalquote ist zu niedrig und viele werden zu klein und müssen sich zusammenschließen. Wie bewerten Sie denn diese Debatte um die Zukunft der Stadtwerke allgemein jetzt unter dem Vorzeichen der Energiekrise?
Ich kann den VKU zitieren, der schon seit Jahrzehnten sagt, liebe kommunal orientierten Energie- und Verkehrsanbieter, prüft Kooperationen, guckt, dass ihr die optimale Betriebsgröße findet. Ich halte das für richtig. In den vergangenen 10 Jahren gab es eher eine Gegentendenz. Es wurden viele kleine und kleinste Unternehmen gegründet, im Rahmen zum Beispiel von Rekommunalisierung von Netzen. Ich gebe offen zu, dass ich da nicht so viel von halte, weil ich schon der Meinung bin, eine optimale Betriebsgröße ist nicht unbedingt die kleinste. Auf der anderen Seite ist Größe an sich auch kein Kriterium für ein erfolgreiches Wirtschaften. Aber ich bin davon überzeugt, dass durch diese Energiekrise auch es Veränderungen in der kommunalen Energiewirtschaft geben wird.
Können Sie denn in einer Sanierung, Sie sind seit einem halben Jahr jetzt hier damit beschäftigt, auch Themen angehen, die nach vorne gehen? Können Sie was weiterentwickeln oder müssen Sie voll fokussieren jetzt auf Cash und auf die Sanierung des Unternehmens?
Das ist zweigeschaltet. Der erste Schritt ist zuerst mal Transparenz schaffen für mich selbst und dann natürlich auch für alle handelnden Personen, sowohl im Unternehmen als auch in den Gremien. Das dauert keine Jahre, aber das dauert ein paar Monate. Ich sage so rum, ich würde sagen, in Osnabrück habe ich jetzt nach einem halben Jahr, das hatte ich aber schon nach 3 Monaten, so 80-90% der Lage umrissen, natürlich auch durch viele Gespräche, durch gemeinsames Arbeiten mit der Mannschaft, sodass wir jetzt die Handlungsfelder identifiziert haben und an denen jetzt arbeiten. Dann ist der nächste Schritt, zuerst mal die wesentlichen Handlungsfelder in konkrete Aktivitäten umzusetzen, um wirklich den Fortbestand des Unternehmens zu sichern. Dort eben halt einfach die Fehler, die gegebenenfalls da sind, die Unzulänglichkeiten, daran zu arbeiten, dass die weg sind. Und dann kommt die dritte Phase, natürlich auch die Zukunftsthemen. Aber ich bin immer ein großer Freund davon, Zukunft auf Basis einer soliden Gegenwart bzw. Historie zu machen. Und das ist dann sehr stark davon abhängig, wie viel Zukunft kann ich machen, wie stark kriege ich in kurzer Zeit die Basis auch wieder stabiler. Da sind wir jetzt gerade in Osnabrück mittendrin. Wir sind noch in der Basis, in der Definition der neuen Basis. Das wird auch alles nicht auf Knopfdruck gehen. Da werde ich auch viel meinen Nachfolgern, die ja wahrscheinlich im Sommer des nächsten Jahres an Bord kommen, auch zu weiteren Schritten natürlich übergeben können. Und natürlich sind ein paar Zukunftsthemen dabei, wie ich es eben schon sagte, alleine Energiewende in die Stadt reinzubringen, ist ein ganz spannendes Thema, was ein super zukunftsträchtiges Thema auch ist. Die Frage ist, muss ich mich mit vielen Themen in einer sehr großen Breite der Zukunft beschäftigen, das ein bisschen aus dem Fokus laufen lassen, was in meiner Wahrnehmung hier in Osnabrück teilweise der Fall war, oder konzentriere ich mich auf ein paar wenige Themen, die eine hohe Nähe zur Basis haben und auf dieser Basis dann eine Zukunft entwickeln kann.
Und wir müssen leider davon ausgehen, dass Ihnen die Arbeit nicht ausgeht, wenn Sie weiter Interimsmanager sein wollen in der Branche.
Also ich sage jetzt, wir müssen leider. Ich muss das etwas anders sehen, weil das ist mein Berufsbild. Deswegen kann ich das leider nicht unbedingt unterstützen. Ich gehe davon aus, dass Energieversorgung in einer grundlegenden Transformation ist, kurzfristig aufgrund der Krise. Sie sagten es eben, mittel- bis langfristig. Die Energiewende wird natürlich durch diese Krise massiv forciert. Wirklich der Weg weg von den fossilen Energieträgern. Und dass viele Energieversorger, ob klein oder groß, damit ihre Probleme haben mit der Krise und ihren Folgen, ist auch klar. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass auch nach meinem Engagement hier in Osnabrück noch das ein oder andere Interimmandat gegebenenfalls auf mich zukommen könnte.
Erzählen Sie doch mal, wie Sie dazu gekommen sind. Also Sie haben vor 30 Jahren bei der Feber Öl angefangen, also sehr traditionell in der Branche. Sie waren schon Geschäftsführer in Solingen und Vorstandsvorsitzender in Kiel. Und dann sind Sie zu GASAG gewechselt, waren auch da der Chef in Berlin. Sehr steile Karriere in dieser Branche. Aber dann kam die Veränderung, weil es bei der GASAG nicht zusammen funktionierte. Und dann haben Sie sich entschieden, dieses neue Berufsbild für sich zu entwickeln. Wie kam das?
Streng genommen muss man sagen, GASAG war auch schon eine Tätigkeit, die nicht nur mit Chancen, sondern auch mit Risiken verbunden war. Dort war es so, dass zwei Vorstände gleichberechtigt sich ziemlich ineinander verhakt hatten und die drei Aktionäre, E.ON, Vattenfall und Engie, sich dazu entschlossen haben, wir wollen das Vorstandsteam wieder gängiger machen, weil das Unternehmen war blockiert. Viel ist nicht mehr passiert. Erstens, zweitens war das ganz große Thema Wiedergewinnung der Gasnetzkonzession durch das Land Berlin auf der Tagesordnung. Und ich habe mir da sehr intensiv überlegt, das war ein toller Sprung von Kiel nach Berlin, aber der war auch nicht nur mit Chancen, sondern mit Risiken versehen, sodass nach 2,5 Jahren, als ich in Berlin dann ausgeschieden bin, beziehungsweise auch meinen Ausstieg forciert habe, sich halt die Risiken materialisiert haben und nicht nur die Chancen. Ich habe mir dann sehr intensiv die Frage gestellt, warum ist das passiert? Was haben andere vielleicht nicht richtig gemacht, aber insbesondere, was habe ich auch nicht richtig gemacht? Und für mich kam dabei raus, dass ich vielleicht auch etwas zu forciert diesen Risikojob in Berlin angegangen bin, aber auch mir vorgenommen hatte, mein Ding durchzuziehen, nämlich das zu tun, was ich für richtig halte, fürs Unternehmen. Das war in dieser spezifischen Situation in Berlin nicht zwingend das Ziel, die Zielsetzung aller Aktionäre. Die Aktionäre hatten ja damals auch eine sehr schwere Zeit untereinander, was sich teilweise dann auch im Vorstand wiedergefunden hat. Und letztendlich bin ich dort ausgeschieden. Und habe mir dann gesagt, du hast jetzt von der Größe, von der Verantwortung in der Bundeshauptstadt in einem Unternehmen Verantwortung getragen. Das war schon toll, aber willst du das jetzt nochmal mitmachen? Es war eine schwierige Zeit in Berlin, es war zwar toll, aber mit drei nicht ganz einigen Aktionären, mit einer schwierigen politischen Situation, habe ich mir auch gesagt, du hast jetzt quasi den Zenit deiner Karriere erreicht und warum jetzt nochmal in so eine Tretmühle rein? Du kannst auch was kürzer treten und gegebenenfalls auch die Erfahrung, die du gemacht hast in diesen 25 Jahren, Energiebranche, Öl wie auch leitungsgebundene Energien, kannst du vielleicht auch anderweitig weitergeben. Und so kam dann die Entscheidung, nicht wieder in normale Vorstands- und Geschäftsführungsjobs zurückzukehren.
Mhm. Haben Sie das als Scheitern empfunden, das Ende da? Oder
ja,
das in Ihrem Mindset nicht vor?
Doch. Also ich bin nicht freiwillig gegangen, ich musste gehen, weil zwei von drei Aktionären mir gesagt haben, sie sprechen mir das Vertrauen nicht aus. Und das tat schon weh. Und wie gesagt, das in Berlin, Chef der GASAG, das ist schon eine Nummer. Gerade in der Bundeshauptstadt, das war toll. Man hat eine bundesweite Visibilität. Das ist mir nicht leicht gefallen. Ich hätte das auch weitergemacht, wenn ich nicht hätte gehen müssen. Aber wie gesagt, ich wollte auch konsequent die Dinge, die ich für das Unternehmen für richtig gehalten habe, durchziehen. Und das hat halt nicht das Vertrauen aller Eigentümer gefunden. Und so bin ich dort gescheitert, ja. Das war noch in den ersten Wochen und Monaten nicht einfach, weil ich mir die Frage gestellt habe, was heißt das jetzt für dich? GASAG-Chef bis zum 28. Februar 2015, ab 1. März 2015, Stefan Grützmacher, wohnhaft in Kiel, von vielen Einladungslisten runter. Und in Berlin gibt es viele Einladungen, 2 bis 3 pro Abend und alle hochinteressant. Das war ein Fall, der aber nicht so schlimm war, wie ich ihn theoretisch befürchtet habe.
Und jetzt wechseln Sie in die Stadt. Im Prinzip so alle 1-2 Jahre. So. Wie fühlt sich das an, also dieser ständige Wechsel der Unternehmen?
Gut. Also ich habe mich ja bewusst dagegen entschieden, wieder in die normalen Jobs reinzugehen, die in der Regel 3 oder 5 Jahres Anfangslaufzeiten haben. Ich mache das sehr gerne, in ein neues Umfeld zu kommen bei Themen, die ich ja gut kenne. Energie habe ich alles schon verantwortet. Verkehr habe ich inzwischen hier die zweite Erfahrung nach Münster in Osnabrück. Das heißt, ich habe immer ein Mindset, ein Fundus, auf dem ich aufsetzen kann. Und Energieversorgung beim besten Willen ist in Solingen, in Kiel, in Berlin und auch in Osnabrück oder Münster nicht anders. Das Reglement ist das gleiche, die Themen, die Märkte sind grundsätzlich die gleichen, zwar nicht die lokalen, aber die überregionalen. Und da kann ich wirklich einen Input geben, wie es vielleicht auch andere das gleiche Geschäft betreiben. Das hilft auch manchmal. Trotzdem ist es immer wieder spannend zu sehen, wie organisiert sich ein Unternehmen, wie machen die Menschen es. Das sind immer wieder die neuen Aspekte. Und der große, große Vorteil ist, gerade im Interim-Management, ich habe keine Historie im Unternehmen. Das heißt, ich muss da keine Rücksicht nehmen. Aber mindestens genauso groß ist der Vorteil, dass ich keine Zukunft habe. Das heißt, ich baue mir nicht meine Welt, wie ich sie gerne hätte, in der ich nachher agieren will, sondern ich baue sie mir so oder ich baue sie so, wie ich sie für sinnvoll halte aus meinem Erfahrungsschatz. Das verschafft eine unendliche Glaubwürdigkeit, auch in den Gremien, weil die wissen, ich arbeite hier nicht auf eigenes Interesse, sondern auf Basis meiner Erfahrung, die ich über Jahrzehnte gesammelt habe und wie ich mir die Zukunft für das Unternehmen vorstellen kann.
Nicht für eigenes Interesse, klingt gut. Sind Sie teuer, Herr Grützmacher? Also wenn man Sie mal bräuchte, so?
Teuer? Nein, das glaube ich nicht. Also ich arbeite auf Tagessatzbasis und das ist eher ein kleineres Beratungsunternehmen. Also ist bei weitem nicht mit den großen Beratungen zu vergleichen.
Ja, ich habe mal so eine Sanierung von innen erlebt, aber beim anderen Unternehmen, da waren dann die da kamen, in dem Fall aus Amerika, die bekamen eine ordentliche Inzentivierung über Boni und so weiter, aber das passt nicht so richtig zur kommunalen Branche.
Ne? Ich arbeite fest auf Tagessätzen, also weder Inzentivierung noch sonst was. Normale Tagessätze, wie gesagt, eher am unteren Ende der Beratungszunft.
Was wäre, wenn Deutschland einfach etwas schneller macht und wir nicht bis 2035 warten, sondern vielleicht einfach in 5 Jahren keine Verbrenner mehr bauen?
Das halte ich für unrealistisch, weil wir ja nun mal auch Individualmobilität brauchen, wir ja einfach gar nicht so viel Nichtverbrennungsautos, sprich Elektroautos hätten. Ansonsten hätte ich da wenig gegen.
Was wäre, wenn Sie bei Ihrer Tätigkeit feststellen, dass Sie sich doch in ein Unternehmen verliebt haben?
Das halte ich für ausgeschlossen. Ich verliebe mich in jedes Unternehmen und die Stadt, in der ich war, aber ich wurde auch bisher immer gefragt, ob ich nicht länger bleiben möchte, aber das ist nicht mein Geschäfts- und Lebensmodell. Vor allen Dingen, Lebensmodell ist mir wichtiger als Geschäftsmodell.
Und was wäre, wenn es doch auch mal nicht klappt mit der Sanierung?
Ja, natürlich, das kann passieren. Erstens habe ich auf keinen Fall den Anspruch, alles richtig zu machen. Und zweitens können auch Dinge, die ich eingeleitet habe oder auch vielleicht analysiert habe, falsch sein. Das wäre sehr, sehr schade. Das würde mich sehr treffen, weil ich wirklich mit Herzblut dabei bin. Aber passieren kann das auch.
Was wäre, wenn Sie sich Backstage-Karten für ein Konzert wünschen dürften?
Ich glaube, ich will gar nicht Backstage. Ich finde es von oben auf die Bühne gucken viel schöner.
Und welches Konzert wäre es dann?
Das ist eine sehr gute Frage. Die Musik, die ich gerne höre, die meisten sind gar nicht mehr aktiv. Earth, Wind and Fire. Ich weiß gar nicht, ob die noch aktiv sind. Die würde ich gerne sehen.
Ich weiß es auch nicht genau, aber die Musik ist mir sehr präsent. Ja. Was wäre, wenn der FC deutscher Meister wird?
Das habe ich 1978 erlebt, bei mir im Rheinland auf dem Fußballplatz, samstags nachmittags. Unsere erste Mannschaft hat gespielt und der Torwart unserer ersten Mannschaft, das war Bezirksliga, ich hatte nämlich das Radio in der Hand und der FC hatte nämlich damals gegen St. Pauli, ich glaube 5-0 oder 5-1 gewonnen und Gladbach ja parallel 12-0 gegen Borussia Dortmund. Und das hing dann wirklich an den paar Toren. Da lag das ganze Rheinland in totaler Glückseligkeit. Ich glaube nicht, dass das so schnell wieder passiert. Leider.
Der erste FC Köln, ich denke, es ist allen klar, aber also ich darf diesen Podcast jetzt seit fast 2 Jahren machen. Wir haben noch nie über Fußball gesprochen. Und der FC, der ist Ihnen wichtig, ne?
Ja, ich habe selbst früher Fußball gespielt, jetzt seit 30 Jahren nicht mehr. Fußball ist so eine alte Liebe. Wie gesagt, ich komme aus der Region und bei uns waren es entweder im Rheinland Fans des FC oder der Fohlen in Gladbach. Ich gehöre zur FC-Fraktion und habe da schon viele Höhen und Tiefen, auch echte Tiefen erlebt. Zurzeit haben wir mal wieder die Höhe. Das macht einfach Spaß. Das ist für mich noch so eine gewisse Art von Heimatgefühl, der FC.
Wenn unser Podcast jetzt erscheint, dann haben wir noch ein paar Tage bis zur Fußball-WM. Sind Sie aufgeregt?
Nein. Also die Zeiten sind vorbei. 2014, weiß ich noch, war ich sehr aufgeregt, auch vor dem Finale. Da war ich nicht, das war während meiner Berliner Zeit. Aber inzwischen ist die Nationalmannschaft für mich recht weit entfernt. Ich gucke mir zwar ein paar Spiele an, vielleicht auch, wenn die Stimmung gut ist, ein paar mehr, aber die Aufregung ist vorbei.
Ja, woran liegt das? Hat die Mannschaft sich entfernt oder Sie sich?
Also wahrscheinlich eine Kombination aus beidem. Also ich finde insgesamt ich gucke gerne Fußball, aber dieses, außer beim FC, das ist halt eine Herzensangelegenheit, hat sich wahrscheinlich durch diese Kommerzialisierung sich doch einiges beim Fußball von mir entfernt.
Könnten Sie trotzdem sagen, was Sie der Nationalmannschaft zutrauen?
Oh, das ist eine gute Frage. Da sind die, glaube ich, so ein bisschen Wunderbox. Wenn die gut einsteigen, könnte was draus werden. Man muss gucken, wie Frankreich, wie England, wie die Südamerikaner, Brasilien, Argentinien sich aufstellen. Ich hoffe mal, sie kommen zumindest über die Gruppenphase, nicht so wie 2018, aber wo die konkret landen, das ist für mich echt eine Blackbox.
Stefan Grützmann, ich danke Ihnen herzlich.
Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Lennert.